Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr nach dieser frischen Pause wieder alle hier seid. Ein wunderbarer Morgen, ideal zum Studieren und den Tag erleben. Ich hoffe, ihr habt genügend Platz hier. Da vorne sind noch ein ganzer Tisch frei bei der Erika. Die ersten Plätze sind immer die besten, das sieht man am leichtesten nachher, wenn es ganz, ganz klein ist. Können das hier vorne am besten wissen. Gut, ich freue mich, dass wir miteinander das Buch Daniel studieren werden, ein besonderes Kapitel. Ich lade euch ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind hier, um uns demütig unter dein Wort zu stellen. Und wir bitten von ganzem Herzen, dass du durch deinen Heiligen Geist, der den Propheten Daniel inspiriert hat, auch uns Verständnis schenkst für diese entscheidende Botschaften, die er uns vermittelt in seinem Buch. Vater, wir sind hier, weil wir bekennende Adventisten sind, oder bekennende Adventisten sein wollen, werden wollen. Und genau dieses Kapitel hat für uns, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in unserem Verständnis heutzutage eine besondere Bedeutung. Schenk uns Mut, dein Bibelwort frisch, offen, neu zu lesen. Schenk uns Mut, Fragen zu stellen und auch Antworten zu finden. Begleite uns auf diesem Weg in dieser Woche. Sei mit jedem einzelnen Teilnehmer hier. Ich danke dir, dass wir am Ende dann zurückschauen dürfen und sagen können, Herr, du hast gut geführt. Wir sind begeistert von deinem Wort. Und wir gehen mit Feuer wieder von diesem Ort weg. Es hat sich nicht nur gelohnt, sondern es war Zeit mit dir. Amen. Amen. Gut, der Ablauf dieser Einheit wird folgendermaßen sein. Wir haben bis 12.45 Uhr Zeit. Ich darf mir das Recht nehmen, eine Pause anzuberaumen. Die werden wir zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr haben. Ja? Ist das in Ordnung für euch? In der Pause ist die Pflicht, dass wir uns bewegen. Nicht am Platz sitzen bleiben, bitte. Und dann werden wir um 12.45 Uhr pünktlich beenden. Vielleicht etwas früher, denn Bruder Niedermeyer möchte noch einige Verlautbarungen bekannt geben. Aber wir werden pünktlich zum Essen kommen. Gut. Und damit beginnen wir diese Einheit, Daniel 8. und unsere prophetisch-adventistische Identität. Ich habe für die erste Stunde Folien vorbereitet. Für die zweite hoffe ich, dass ihr alle eure Bibeln, eure verschiedenen Bibeln mitgebracht habt und dass wir dann darin selbst studieren können. Das Zitat habe ich gestern schon vorgelesen. Jetzt seht ihr es noch einmal hier an der Wand. Die Bibelstelle, die vor allen anderen die Grundlage und der Hauptpfeiler des Adventglaubens war, ist die in Daniel 8,14 gegebene Erklärung. Bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Hier ist die deutsche Übersetzung genommen worden. Im englischen Original bei Ellen White zitiert sie die King James Version von Daniel 8,14 und dort heißt es, würde man es buchstäblich auf Deutsch übersetzen, 2300 Abende und Morgen und dann wird das Heiligtum gereinigt werden. Und wir Adventisten haben im 19. Jahrhundert dieses Gereinigtwerden verstanden als ein Hinweis auf den großen Versöhnungstag. Und jetzt ist hier eine Frage, Schwester Liebe. Wie üblich. Ja, also Manuskript, das ist das Manuskript hier vorne. Ja. Ich habe selber jetzt kein Manuskript, aber am PC habe ich auch kein Manuskript. Ihr könnt eine Dissertation haben, wenn ihr wollt, aber das ist sehr lange und Englisch. Also ich bitte euch, wenn euch etwas interessant erscheint, schreibt es mit. Übrigens, mitschreiben, sage ich immer meinen Studenten, das hilft auch für die Aufmerksamkeit. Also versucht wirklich mitzuschreiben, hier und da. Nur das Wichtigste, nicht die unwichtigen Details. Die wichtigen Details schon. Und eure Aufgabe ist natürlich herauszufinden, was wichtig und unwichtig ist. Ja. Gut, aber von dem, was ihr hier vorne seht, da könnt ihr die Folien bekommen, keine Frage. Gut, ja, ich möchte gleich am Anfang ein bisschen über Daniel 8,14 sprechen. Ich mache das in den nächsten Tagen immer wieder ein wenig. Wir werden am Freitag dann besonders über die gegenwärtigen Herausforderungen der Adventgemeinde, auch innerhalb der Adventgemeinde, sprechen zu diesem Text. Und davor gibt es immer wieder ein bisschen Streusamen diesbezüglich. Ich beginne hier in Daniel 8,14. Gibt es im Englischen eben eine interessante Übersetzung. Die King James Version ist die Bibel, die Ellen White, die Pioniere, verwendet haben. Und wer diese Bibel anschaut, der stellt eben fest, dass im Vers 14 von Kapitel 8 dort das englische Wort cleansed steht. Und cleansed heißt gereinigt. Wenn dort gereinigt steht, dann denkt man natürlich gleich an etwas anderes, wo ein Heiligtum gereinigt wird. Wann wird das Heiligtum gereinigt, ist dann die Frage. Und natürlich kommt dann ein aufmerksamer Bibelleser sehr rasch auf 3. Mose 16. Dort ist der einzige kalendrische vorgegebene Tag, der regelmäßig kommt, einmal im Jahr, am 10. des 7. Monats, 10. Tischri, wo das Heiligtum gereinigt wird. Und dann war die Schlussfolgerung für unsere Pioniere sehr leicht. Daniel 8,14 spricht von einer Reinigung des Heiligtums. Das muss mit 3. Mose 16 in Verbindung gebracht werden, Versöhnungstag. Eine Herausforderung, die wir heutzutage erleben, ist folgende, dass, wenn man das genau anschaut, man feststellt, dass das Wort, das da dasteht im Hebräischen, ja vielleicht nicht wirklich gereinigt heißt. Die englische Übersetzung macht daraus gereinigt. Und weil die Pioniere das Englische verwendet haben, kamen sie auf den Versöhnungstag. Was aber, wenn das Wort, das dasteht im Hebräischen, nicht gereinigt heißt, kommt man dann auch auf den Versöhnungstag? Wenn man an dieser Stelle zum Beispiel lesen würde, so wie es hier steht, in der Luther-Übersetzung, Daniel 8,14, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Wie es auch im deutschen Großen Kampf dann steht. In deiner Übersetzung steht zu Ehren kommen. Darf ich fragen, welche das ist? Das kann ab und zu passieren, dass man zu schnell fragt. Du schaust nach. Neues Leben. Das hört sich für mich eher wie eine Übertragung an, als wie eine Übersetzung. Ich mache persönlich einen Unterschied zwischen Übersetzungen und Übertragungen. Übertragungen versuchen, Dinge so im guten Deutsch weiterzugeben, damit man es versteht. Aber zu Ehren kommen, naja, das ist gutes Deutsch, ja. Es gibt ja ganz verschiedene Sachen. Vielleicht sammeln wir mal. Habt ihr andere Übersetzungen? Gerechtfertigt werden, schön.
In Ordnung gebracht werden.
Zu seinem Recht kommen. Schlachter zu seinem Recht kommen, ist gerechtfertigt werden. Hat irgendjemand im Deutschen gereinigt werden? Oh, niemand? Seht ihr, jetzt könnte man sehr leicht fragen, tja, was ist mit dem Versöhnungstag dann? Wenn dieses Wort, auf das sich unsere frühen Adventisten gestützt haben, nicht dasteht in unserer Übersetzung und womöglich, wir werden das noch studieren, nicht heute, aber vielleicht morgen, übermorgen, womöglich gar nicht im Hebräischen zu finden ist von der Bedeutung her, ja, vielleicht gibt es dann gar keine Verbindung zum großen Versöhnungstag. Und wenn es dann diese Verbindung nicht gibt, dann gibt es eine große Frage. Und die Frage ist, haben Adventisten recht, wenn sie Daniel 8 mit dem Versöhnungstag verbinden? Diese Frage werden wir später besprechen. Das ist nur ein kleiner, wie sagt man, Incentive, ein bisschen ein, damit ihr morgen auch wiederkommt. Ja? Gut, aber das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten, die man ansprechen kann bei der Sache. Aber ich verspreche euch, wir werden darüber sprechen. Ich werde auf keinen Fall diese Seminarreihe beenden, ohne darüber gesprochen zu haben. Denn das ist eine zentrale Frage. Zurück zu unserem Zitat von Ellen White. Was sie hier sagt, ist, dass zur Zeit der Miller-Bewegung, es ist das 23. Kapitel im Großen Kampf, in dem sie die Miller-Bewegung einführt. Und da sagt sie eben, dass genau das der wichtigste Text war. Nun, Miller hat 1844 über ganz verschiedene Methoden errechnet. Und das ist eben eine davon mit Daniel 8, Vers 14. Das ist eine, wo wir heute noch sagen würden, die ist korrekt. Die anderen würden wir wahrscheinlich Bauchweh bekommen, wenn ich sie euch präsentiere. Dann würde ich sagen, ob das wirklich so zu verstehen ist. Aber an dieser Stelle ja. Wenn ihr die evangelistische Ausgabe des Großen Kampfes euch anseht, kennt ihr die? Das ist diese dünnere Version, früher war da, glaube ich, so eine Weltkugel drauf oder sowas. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Aber diese evangelistische Ausgabe versucht, das in modernerem Deutsch zu machen. Es ist fast so eine Art Übertragung von Ellen White, aber sehr nahe. Dort steht an dieser Stelle, dass die Bibelstelle, die für die Milleriten von Bedeutung war, im 19. Jahrhundert, ist richtig erklärt. Ellen White sagt ja an dieser Stelle, in der Vergangenheit, der Hauptpfeiler des Adventglaubens war. In der evangelistischen Ausgabe wird das umschrieben, als im 19. Jahrhundert war es bei den Milleriten so. Auch hier ist die Frage wieder, ist das heute auch noch so? Und dem wollen wir eben nachgehen. Ja? Ich glaube, das ist Grund genug, warum wir auch Daniel 8 studieren. Und ich denke, da möchte ich kurz einmal doch eure Hände sehen, als ihr Bibelstunden erhalten habt, ich gehe mal fast davon aus, dass jeder von euch irgendwann einmal Bibelstunden erhalten hat, habt ihr dort über Daniel 8 gesprochen? Wer das noch weiß, darf ich mal sehen, also doch, ja. Und wer weiß, dass man nicht darüber gesprochen hat? Darf ich das mal sehen? Ihr wisst, dass ihr über das nicht gesprochen habt. Ja, und wer ist sich unsicher? Das muss der Rest sein. Okay, gut. Eigentlich hoffe ich, wenn ihr dann jemals Bibelstunden gebt danach, dass ihr über Daniel 8 auf alle Fälle spricht. Darf ich das sagen? Wer Adventist heutzutage sein will, der muss das Wichtigste von Daniel 8 verstehen. Ich habe nicht gesagt alles, aber das Wichtigste davon. Es ist auch heute noch ein Grundpfeiler unseres Adventglaubens. Gut, gehen wir weiter. Weitwinkelperspektive. Ich bin ein passionierter Hobbyfotograf. Heute macht meine Frau unten die Bilder für die FBB, die Ferienbibel-Bastelschule. Deswegen, wisst ihr, sind so viele Kinder da. Und vielleicht sind einige eurer Kinder sogar dabei. Dann preist euch glücklich. Das ist ein gutes Programm. Sie hat ein Weitwinkel mit und ein Tele, ein Zoom-Objektiv. Und für euch, die ihr vielleicht mit Kameras nicht so umgeht, was ist das? Ein Weitwinkel. Da kann ich also, wenn ich ein richtiges Weitwinkel habe, kann ich hier stehen und ich krieg, naja, vielleicht da drüben nicht ganz, aber so, das kriege ich alles aufs Bild drauf. Es ist fantastisch, wenn man irgendwo ganz nah ist und trotzdem den Überblick bewahren möchte. Und genau das brauchen wir, wenn wir zu Daniel 8 kommen. Denn wir werden jetzt ziemlich rasch ganz nah an den Text gehen. Und wenn wir da so nah herangehen, dann ist die Gefahr groß, dass man den Überblick verliert, oder? Und deshalb zuerst einmal den Überblick. Hier werden ein paar Dinge vorkommen, die ihr vielleicht schon kennt, aber wir sind dann zum Schluss alle auf derselben Ebene und können voranschreiten. Der Überblick soll drei Punkte hauptsächlich betrachten: die Themen des Danielbuches, die verschiedenen literarischen Formen, die es im Danielbuch gibt, und einige Besonderheiten zu Daniel 8, bevor wir dort hineinschauen. Also in dieser Reihenfolge. Themen des Danielbuches. Was haben wir da? Ich denke, heutzutage sind sich fast alle Ausleger einig, dass das Hauptthema des Danielbuches die Souveränität Gottes ist. Man könnte auch sagen, die Macht, die Gott besitzt. Gott ist der Herr. Und das sieht man an ganz verschiedenen Stellen in diesem Buch. Er ist der Gott für einzelne Personen. Der Gott Daniels, so wird er einmal bezeichnet. Er ist ein Gott für Nebukadnezar, der so Schritt für Schritt von Kapitel 1 bis 4 seine Bekehrung erlebt. Er ist ein Gott für gesamte Nationen, der Gott der Juden. Er ist aber auch der Gott der gesamten Geschichte. Er ist der Geschichte bestimmt und Geschichte abschließt. Vielleicht der Text schlechthin, der das zum Ausdruck bringt, findet sich im Gebet von Daniel in Kapitel 2. Wenn ihr euch das anschaut, in Daniel 2, die Verse 20 bis 22. Ich glaube, vor einigen Jahren haben wir Gebete im Buch Daniel studiert. Viele von euch waren damals schon dabei. Und das war unser erstes Gebet, das wir studiert haben. Daniel Kapitel 2. Es ist ein sehr lohnenswertes Studium, die verschiedenen Gebete und Lobpreise Gottes einmal in Daniel anzuschauen. Mal ganz losgelöst von den Prophezeiungen, die wir meistens studieren. Ja. Und dort spricht Daniel zu Gott, als Gott ihm das Gesicht offenbart hat: Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm gehören Weisheit und Stärke. Und jetzt kommt dieses Thema, das sich durch das ganze Danielbuch hindurchzieht. Er, dieser Gott, der Weisheit und Stärke gibt, er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab, er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Daniel Kapitel 2, Verse 20 bis 22. Ja. Wenn ihr dann das Buch Daniel durchlest und die Wörter, die hier auftauchen, im Hinterkopf behaltet, dann stößt ihr in fast jedem Kapitel auf eines dieser besonderen Wörter. Weisheit, das taucht gleich im ersten Kapitel auf. Er ändert Zeit und Stunde. Ja, da denkt man eigentlich dran, das kleine Horn versucht, Zeit und Stunde zu ändern, oder? Daniel 7, 25. Nein, es versucht nur. Er, Gott, er ändert Zeit und Stunde. Er gibt den Verständigen. Später hört man in Daniel 11 und 12 von den letzten Gläubigen, die Verständigen sind. Und dann gibt es diesen schönen Vers in Kapitel 12, Vers 3. Die vielen zur Gerechtigkeit weisen und die vielen sind die Verständigen. Hier werden Themen angerissen, die sich durch das ganze Buch Daniel finden. Er ist der Herr, dieser Gott. Über ihn
steht nichts. Alles ist unter ihm.
Im Kapitel 1 beginnt es gleich mit einem weiteren Mini-Thema, das zu diesem Thema Gottes der Herr hinführt. Wenn ihr dort im Vers 1 und 2 einmal lest, mag jemand mal Vers 1 und 2 vorlesen? Daniel 1. Gleich die ersten zwei Verse. Danke.
Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Simeah, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes.
Dankeschön. Das entscheidende Wort hier steht am Anfang von Vers 2, glaube ich. Und der Herr gab Joachim in seine Hand, in die Hand Nebukadnezars. Das ist etwas völlig Abnormales. Denn Nebukadnezar war der, der ja Jerusalem erobert hat. Er war es, der es umzingelt, belagert hat und die Schätze mitgenommen hat, die Tempelgeräte und auch sogar einige dieser jungen Prinzen mitgenommen hat in sein Land und seine Universität. Wieso steht dann dort, und der Herr gab Joachim in die Hand? Damit gleich von Anfang an klar ist, das, was ihr hier auf der Erde euch anseht, die Geschichte ist nicht alles. Es gibt noch eine Geschichte, die darüber geschrieben wird. Es gibt noch eine Ebene, eine himmlische Ebene, die über der irdischen steht. Und da, liebe Juden, im Exil, denn schließlich ist dieses Buch an diese Exilsjuden auch gerichtet. Da, ihr lieben Juden im Exil, wisst, es ist Gott, der gibt. Ja, und wenn Gott gibt, dann kann auch Gott wieder nehmen. In einer positiven Weise jetzt für die Juden. Dann kann er die Juden wieder herausführen. Ja. Der Herr ist es, der gibt. Er steht selbst über Nebukadnezar an dieser Stelle. Und dann taucht dieses Geben in Vers 17 noch einmal auf. Und da gibt Gott wieder. Eigentlich muss ich nochmal schauen. In Vers 9 ist es zum zweiten Mal in Kapitel 1. Vers 9. Wer mag mal Vers 9 vorlesen? Hier, bitte, Schwester Wolf.
Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt war.
Ja, Gott gab es Daniel. Auch hier gibt Gott wieder. Er gibt nicht nur Joachim in die Hand Nebukadnezars, er gibt Daniel etwas. Er gibt ihm Gunst. Und dann im Vers 17, da gibt er dem Daniel besondere Eigenschaften. Er gibt ihm Weisheit und seinen drei Freunden. Einsicht, Verstand, jede Art von Schrift und Weisheit. Und der Daniel bekommt noch einen extra Bonus. Der Daniel versteht sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und wenn man an dieser Stelle aufmerksam gelesen hat und das Daniel-Buch noch gar nicht kennt, dann wird man jetzt schon denken, aha, dreimal geben. Und beim dritten Mal geben kommt noch was Besonderes. Daniel, Träume, Gesichte. Wer weiß, worum es in diesem Buch bald gehen wird. Und man wird nicht enttäuscht. In Kapitel 2 steckt man mittendrin. In den Träumen und in den Gesichten. Gott gibt, er ist der Herr über alles. Und ich möchte auch dieses andere Thema, Gott ist Richter, unter diese Souveränität Gottes stellen. Das beginnt schon mit dem Namen Daniels. Daniel, Gott ist mein Richter, so kann man das übersetzen. Gott ist Richter, über wen richtet er alles im Buch Daniel? Es beginnt gleich mal im Vers 1 und 2. Er richtet über die Juden. Über die, die in seinem Bund gestanden sind und ihn damals konstant gebrochen haben. Gott hat gesagt, ich muss das Gericht bringen. Wobei das Gericht nicht das letztendliche Urteil ist, sondern dieses Gericht soll sie wieder dazu führen, zu sagen, lieber Gott, wir gehören zu dir, wir kommen zurück. Wen richtet er noch im Buch Daniel? Nebukadnezar, eindeutig. Er muss auch ihn schließlich zum letzten Gericht führen, weil er immer diese verschiedenen Offenbarungen nicht angenommen hat. Fast so wie die Israeliten damals. Er geht einen langen Weg mit ihm, ja?
Gewöhnt und dadurch waren sie 10-mal weiser.
Ja.
Also da schafft Gott auch.
Ein gewisses Gericht, das für die einen positiv ist, für die anderen negativ. Und bitte, welche dieser Gläubigen des Volkes Gottes werden im Buch Daniel noch erwähnt? Da gibt es nicht viel. Ja, da gibt es Daniel und dann gibt es noch, wie heißen die anderen? Ja. Nämlich? Das mache ich gerne auch. Die heißen nicht wirklich Schadrach, Meshach und Abednego. Ja, das ist ja, keiner von uns nennt den Daniel Belteschassar, oder? Ja, oder? Jemand? Belteschassar? Nein, das ist Daniel. Aber bei den anderen drei? Schadrach, Meshach, Abednego. Nein, Hanania, Michael und Asaria. Ja, das sind Namen, die von Gott geprägt sind. Ja, dort ist auch das Gericht. Na, Belsatzar habe ich schon gehört, wird gerichtet. Wer wird noch gerichtet? Das kleine Horn in Daniel 7. Jawohl, wer wird noch gerichtet? Das Babylonische Reich in Kapitel 5, also Belsatzar, ja? Gut. Wer oder was noch?
Dann nachher auch das Persische Reich. Der Ziegenbock besiegt den Widder.
Persische Reich, Ziegenbock besiegt den Widder. Du denkst jetzt schon an Daniel 8, wir kommen hin, ja?
Die Verkläger, die den Daniel in die Löwengrube bringen.
Jawohl, die werden gerichtet. Die werden hineingeworfen, bevor sie noch unten sind, werden sie gefressen. Ja. Daniel nicht. Wer noch? Die Zauberer und Sterndeuter werden vielleicht so gerichtet, dass man sieht, sie können nichts. Ja, sie haben nicht die Verbindung nach oben hin. Daniel hat sie. Ja. Wer oder was noch? Ich staune.
In Daniel 12, die Welt überhaupt, wenn Jesus sich aufmacht, um das abzuschließen.
Ja, in den Versen 1 und 2, an der Zeit des Endes, wo er sich aufmacht, und dann wird ein Gericht gesprochen. Einige stehen auf zu ewiger Schmach und Schande, und die anderen stehen auf zum ewigen Leben.
Ja. Und die Bücher wurden aufgetan, das Gericht dann der Gläubigen.
Das Gericht?
Der Gläubigen, oder?
Ja, nur dass es drauf ist auf dem Band, das Gericht über die Gläubigen. Danke, auf das habe ich noch gewartet. Das Gericht am Volk Gottes. Auch das wird gerichtet. Und spätestens hier sollten wir merken, ihr Gericht hat ja nicht nur negative Aspekte. Ne? Gericht hat auch positive Aspekte. Oder? Manchmal ist man froh, dass es ein Gericht gibt. Damit einem Recht geschaffen wird. Und wenn ich jetzt sage Recht schaffen, dann sollte man noch an ein anderes Gericht denken. Daniel 8, Vers 14. Wenn dort Recht geschaffen wird, es sei denn, es steht nicht dort. Wir müssen noch schauen, was das Wort bedeutet. Ja? Dann ist dort auch etwas von einem Gericht die Rede. Ihr hättet noch den König des Nordens nennen können. In Kapitel 11, Vers 45 wird er gerichtet. Er geht zugrunde, ohne Zutun von einer Menschenhand. Ja, er wird gerichtet. Das Buch Daniel hat in fast jedem Kapitel Gerichtsaspekte drin. Und immer wird gezeigt, Gott ist der Richter. Ist doch schön für die Gläubigen. Gut, das ist das große Thema des Daniel-Buches. Es gibt noch andere Themen, die in dieses Thema mit hineinspielen, verquickt sind, die man extra nennen könnte, wie die Wechselwirkung zwischen der himmlischen und der irdischen Ebene. Das Buch Daniel, wie kein anderes Buch in der Bibel, zeigt uns diese beiden Ebenen Erde und Himmel. Kein anderes Buch gibt uns diesen Einblick, schiebt diesen Vorhang beiseite, damit man sieht, hier sind himmlische Wesen beteiligt an dem, was auf der Erde passiert. Und wenn ihr denkt an die Engel, die dort so ab Kapitel 4 in Erscheinung treten, sage ich 4, Kapitel 3 haben wir schon den, der aussieht wie ein Sohn der Götter, der mitten wie die anderen drei im Feuerofen herumgeht. Ist Gott irgendwie beteiligt an dem, was diesen drei Menschen passiert? Lässt es ihn buchstäblich kalt oder macht es ihn heiß? Was passiert? Kapitel 4, ein Wächter kommt vom Himmel und er offenbart den Rat der Wächter, dem Nebukadnezar. Lässt es Gott kalt, was mit Nebukadnezar passiert? Ist er uninteressiert daran, wie sich Menschen entscheiden, was sie tun, was sie denken, ob sie sich überheben oder nicht? Daniel 5, da erscheint diese Hand gegenüber des Leuchters an der Wand. Und der Leuchter beleuchtet diese Wand und die Hand, die dort erscheint. Und wir wissen von Ellen White, dass sie sagt, das ist dieselbe Hand, die auch die 10 Gebote niedergeschrieben hat. Und das ist dieselbe Hand, die auch in den Sand geschrieben hat, zu einem anderen Zeitpunkt. Diese Hand ist eine Gerichtshand. Es lässt ihn nicht kalt, was Belsatzar dort tut. Diesen Frevel, den er da verrichtet. Und dann Kapitel 6. Da ist jemand gekommen und hat zugehalten. Die Mäuler der Löwen. Kapitel 7, jetzt sind es nicht mehr einzelne himmlische Wesen, jetzt wird der Blick eröffnet in den himmlischen Thronsaal und da wird die größte Zahl genommen, die die Hebräer damals hatten, 10.000 mal 10.000, man könnte auch übersetzen, Vielzahl mal Vielzahl. Unendlich viele himmlische Wesen, die am Thron Gottes versammelt sind. Für Daniel wird der Blick beiseite geschoben und er sieht, die himmlische Welt. Und nimm dir Anteil an dem, was auf der Erde ist. Wann sieht er diese Vision? In Kapitel 7. Es ist dann, wenn er hört, dass das kleine Horn große Dinge spricht. Dann erhebt sich sein Blick hinauf in den Himmel und er sieht dort oben die Gerichtszeremonie. Ganz offensichtlich soll man denken, aber wenn das kleine Horn da unten redet, dann wird auch da oben etwas passieren. Das hängt zusammen. Und dass es zusammenhängt, merkt man daran, was dort passiert in den Versen 9 und 10, wird, glaube ich, im Vers 11 in Kapitel 7 auch gleich auf Erden wieder eine Auswirkung haben. Dort steht in den Versen 11 und 12, und ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde. Da ist das Horn, das spricht und redet, dann gibt's Gericht im Himmel und dann passiert etwas auf der Erde. Keiner könnte sagen, das im Himmel hat überhaupt nichts mit dem auf der Erde zu tun. Das hängt zusammen. Muss. Und dann in Kapitel 8 der Engel, der auftaucht und dem Daniel auslegt, so wie er es in Kapitel 7 auch schon getan hat, so wie er es in 9 nochmal tun wird, und dann auch in Kapitel 10 noch einmal, Engel nehmen Anteil an dem, was auf der Erde passiert. Das Buch Daniel zeigt uns eben, dass wir als gläubige Menschen nicht alleine sind. Wir sind nie alleine. Selbst wenn wir niemand anders um uns herum sehen würden. Wir sind nie alleine. Das Buch Daniel schenkt hier wie kein anderes Trost und Hoffnung. Vielleicht noch das Buch der Offenbarung dazu. Dann Kult. Wir hatten auch vor vielen Jahren eine Kurzbibelschule mit dem Bruder Vogel über das kultische Motiv im Danielbuch. Lautet es so? Sowas? Kult im Danielbuch? Jetzt muss ich hier schauen an die beiden, die hier fast nichts ausgelassen haben. Gell? Ja. Und auch das sieht man. Was ist denn Kult? Das ist nicht das, was heute die Jugendlichen unter Kult verstehen. Das ist Kult. Und das ist eine Sprache, die wir vielleicht gar nicht mehr verstehen. Aber Kult hat etwas damit zu tun, dass es um Anbetung geht, um etwas, wie Gott Anbetung bestimmt, wie er es möchte, um Ablauf im Gottesdienst. Und ich spreche jetzt nicht von einem Sabbatmorgen-Gottesdienst, sondern Gottesdienst in einer regelmäßigen Art und Weise. Dienen für Gott. Und dieses kultische Element findet sich auch in jedem Kapitel im Danielbuch. Kapitel 1 beginnt mit den Tempelgeräten, die weggeführt werden. In Kapitel 2 ist was von einem Berg Gottes die Rede, aber ich kann da jetzt nicht zu viel dazu sagen, warum das mit Kult zu tun hat. Und so geht das hindurch. In Kapitel 8 wird es extrem stark auftauchen, dieses Thema Kult, Anbetung, Gottesdienst. Das sehen wir dann. Eschatologie. Viele, die an das Buch Daniel denken als Adventisten, wenn sie älter geworden sind und nicht in der Kindersabbatschule, denn dort denken sie dann hauptsächlich an die Geschichten. Später denkt man dann hauptsächlich an die Prophetien und an die Geschichten. In den Prophetien jedoch am Ende geht es immer um die letzte Zeit. Und das heißt dieses Wort Eschatologie. Das ist so die Lehre von den letzten Dingen. Ganz zum Schluss geht es um das Letzte. Daniel 8 greift auch dieses Thema auf. Wenn ihr dort in Daniel 8 den Vers 17 lest, dann bekommt man einen Eindruck, dass diese Vision hier etwas mit dem Ende zu tun haben muss. Denn, so sagt Gabriel dort zu Daniel, dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Sie reicht bis zur Endzeit. Bis zur Zeit des Endes. Und dann haben wir noch Gebet, über das habe ich schon gesprochen, und andere Dinge. Themen, die im Buch Daniel alle vorhanden sind und die sich wie rote Fäden hindurchschlängeln durch das Buch. Und in Daniel 8 werden wir etliche dieser roten Fäden sehen und wieder aufnehmen. Gut, ich muss hier weitermachen. Das Buch Daniel nochmal als Weitwinkelperspektive, der zweite Teil. Es gibt ja auch literarische Formen in diesem Buch. Zwei ganz große, die Erzählungen und die Prophezeiungen. Und da kann man das Buch Daniel so richtig zweiteilen. Die Erzählungen Kapitel 1 bis 6, die Prophezeiungen Kapitel 7 bis 12. Gut, niemand meldet sich. Dann wird es wohl passen. Natürlich ist in Kapitel 1 bis 6 eine Prophezeiung drin. Und Daniel 2, der Traum des Nebukadnezars. Aber dieser Traum ist in eine Erzählung eingebettet. Es geht hier nicht nur um den Traum, es geht auch um andere Dinge noch. In Daniel 7 bis 12 gibt es auch Erzählungen. Wenn man Daniel 10 anschaut, der Daniel, der zu einer bestimmten Zeit 3 Wochen lang fastet und über einen jüdischen Festtag hinweg sogar fastet, wo man nicht fasten sollte. Das ist eine Erzählung und dann passiert etwas. Aber das Entscheidende dort ist die Prophetie. Nach den Prophezeiungen geschieht von der Erzählung her nicht wirklich etwas. Vielleicht noch eine Reaktion des Daniels, dass er bestürzt ist. Aber Daniel 12 hört mit dem Ende der Prophezeiung auf. Da wird nicht mehr weiter erzählt. Hier geht es nicht um Erzählungen, sondern um Prophezeiungen. Die Prophezeiungen könnte man nochmal unterteilen in Träume, wie in Daniel 2, oder in prophetische Visionsberichte. Daniel 7 und 8 sind prophetische Visionsberichte. Jetzt kommen wir schon ein bisschen näher zu Kapitel 8 heran. Warum ist es wichtig, dass man weiß, dass Daniel 8 ein prophetischer Visionsbericht ist? Weil prophetische Visionsberichte eine besondere Eigenheit haben, ein besonderes Eigenleben. In einem prophetischen Visionsbericht fängt es an mit einer Vision, da sieht man etwas und dann kommt ein Dialog, da wird gesprochen. Das haben wir in Daniel 7 so und auch in Daniel 8, oder? Schauen wir mal rein. Daniel Kapitel 8. Wo sieht er etwas und wo wird gesprochen? So, ich höre eure Vorschläge. Daniel Kapitel 8, bitte. Ich wiederhole es dann. Ja. Vers 4, ich sah. Genau. Da ist also auf alle Fälle prophetischer Visionsbericht mit dem ersten Teil Vision. Ja. Wo geht die Vision los? Vers 2, ich hatte ein Gesicht und während meines Gesichts war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Fluss Ulai. Ist das schon die Vision? Schwester Liebel, du hast schon recht, da Vers 1 wird auch Vision erzählt. Ja? Aber wo sieht er es zum ersten Mal? Ja? Vers 3, ich hob meine Augen auf und sah und siehe. Und jetzt geht's los. Und das ist meistens so was Typisches. Ich sah und siehe und dann geht's los. Wenn ihr in Kapitel 7 schaut, dort im Vers 2, dann merkt ihr die Parallele. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe. Und jetzt geht's los mit der Beschreibung. Das ist so ganz typisch. Es gibt Wissenschaftler, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die prophetischen Visionsberichte des Alten Testaments zu studieren. Vor kurzem, 2002, hat ein Deutscher, Achim Behrens, eine ganze Dissertation dazu veröffentlicht, in der er all die verschiedenen Visionsberichte miteinander verglichen hat. Und er kam zu diesem groben Muster. Alle sind gleich. Ob es in Amos ist, Amos Kapitel 7, Amos Kapitel 8, ob es in Sacharja ist, ob es in Daniel ist, wie ein Muster, das da abläuft. Und wenn man ein Muster erkennt, dann sollte das dann auch eine Bedeutung vermitteln. Es ist ja nicht nur einfach so, dass man sagt, das ist eine schöne Form und damit passt's. Das soll ja auch Inhalt vermittelt werden. Was ist der Inhalt? Achte auf die Vision, was er beschreibt. Aber dort hört es nicht auf. Es wird noch zusätzlich Information gegeben bei dem, was gesprochen wird. Wo wird gesprochen? In Daniel 8, wo es noch zum Visionsbericht dazugehört. Wo fängt der Dialog an? Vers 13. Ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete. Und stellte dem eine Frage. Und Vers 14 steht dann, und der andere antwortete mir. Offensichtlich sind da drei Personen an diesem Dialog, fast müssen wir sagen, ein Trialog, beteiligt. Zwei Heilige und Daniel. Und Vers 15 geht's dann weiter, dann soll er dem das Gesicht auslegen, ja. Persönlich denke ich sogar, dass der Vers 12 bereits zum Dialog gehört. Das werde ich euch wahrscheinlich morgen erklären und warum das auch bedeutend ist für das Verständnis von Daniel 8. Gut, also wir haben hier in Daniel 8 einen Visionsbericht, der in Vers 3 beginnt. Er zieht sich bis Vers 14 mindestens hin. Danach geht es weiter mit zusätzlichen Erklärungen. Und er besteht aus Vision, die Verse 3 bis 11, manche würden auch sagen bis 12, und einer Audition, würde man dann sagen. Etwas, wo man hört danach. Und das, was man hört, hat immer mit dem zu tun, was man sieht. Ja. Gut, und dann gibt es in Daniel noch Rekapitulation. Aber ich denke, das ist klar, die einzelnen Visionen vertiefen sich. In Daniel 2 hat man so die gesamte Übersicht der Statue, alle Reiche und dann zum Schluss das Steinreich, das kommt. Und dann wird in Daniel 7 noch einmal die vier Reiche erwähnt und dann ein bisschen mehr über das, was Gott tut, damit er sein Steinreich errichtet. Über die Errichtung des Steinreiches steht dann dort in Daniel 7 auch noch was. In Daniel 8 wird Babylon schon weggelassen. Da haben wir dann zwei Reiche und komischerweise kommt dann gleich das kleine Horn. Aber das kleine Horn ist das Augenmerk dieses Kapitels. Und über das wird am längsten gesprochen. Und in Daniel 11 dann geht es die ganze Zeit um einen König des Nordens. Ja. Übrigens, an dieser Stelle ist Daniel 11 auch eine Vision. Das wollte ich euch eigentlich noch sagen, um zu erklären, warum das auch wichtig ist mit den Visionsberichten. Würdet ihr Daniel 11 als einen prophetischen Visionsbericht beschreiben wollen? Ihr kennt Daniel 11, König des Nordens, kämpft gegen den König des Südens. Der Engel erzählt aus dem Buch der Wahrheit, das ist so ein langes Kapitel. Ist das eine Vision? Seid bitte ganz genau jetzt. So. In Kapitel 10 hat er eine Vision. In 11 geht es weiter.
Es ist ja eine Offenbarung dieser himmlischen Erscheinung, die ihm etwas berichtet.
Ja, also wir haben in Kapitel 10 eine Person, die kommt, die ihm erscheint, eine Offenbarung. Und jetzt frage ich nochmal, ist das eine Vision? Wie Kapitel 7 und 8. Ja, in Kapitel 2 steht, ich will dir kundtun, was geschehen soll. Und wie macht er das dann? Sieht er eine Vision? Bitte. Ja, eine vertiefende Rekapitulation. Daniel 11 ist der Definition nach keine Vision. Ihr dürft gerne mit mir anderer Meinung sein. Das ist gerne, aber ich möchte es euch kurz erklären. In Daniel 11 sieht er keine Tiere, keine Symbole, keine Dinge, die es nicht wirklich gibt. In Daniel 11 bekommt er eine Erklärung. Da steht ein Engel und er redet mit ihm. Das ist keine Vision. Er sieht da nichts. Er hört die ganze Zeit zu. Der Engel spricht, oder nicht? Das ist das, was er sagt hier. Kapitel 10, Vers 21. Ich will dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und jetzt redet er. Wenn man das erkennt, dann müsste man sagen, und gleich, Schwester Wolf, dann müsste man sagen, dass die letzte prophetische Vision, die in Kapitel 8 war. Ja, jetzt kommt erst die Schwester Wolf hier vorne noch. Moment.
Im Vers 5, und hob meine Augen auf, und ich sah und siehe, das wäre die gleiche Wendung, wie bei den anderen Visionen. Und davon
geht das schon weg. Also ähnliche Wendung, ich sah und siehe. Ja. Und es ist eine Vision, aber es ist keine prophetische Vision. Denn er sieht ja einen Mann stehen vor ihm. Der Mann ist, es ist eine Erscheinung. Ja. Er bekommt durch diese Vision nicht etwas für die Zukunft, durch die Vision. Nachher durch den Engel, der da ihm erklärt, dann schon. Warum könnte das von Bedeutung sein? Das könnte deshalb von Bedeutung sein, dass man versteht, wenn die letzte Vision, die in Kapitel 8 ist, und die in Kapitel 8 durch Erklärungen erweitert wird, da gibt es ja Auslegung, dann in Kapitel 9 jemand wieder erklärt, da kommt ja der Gabriel, auch eine Erscheinung. Aber der redet nur mit ihm. Und die Erklärung in Kapitel 9 steht mit 8 in Verbindung. Und in Kapitel 10 erscheint wieder jemand und dann redet wieder der Gabriel mit ihm so lang. Dann sollte man vielleicht auf die Schlussfolgerung kommen, dass Kapitel 10 bis 12 eine Vertiefung ist zu Kapitel 8. Dass Kapitel 8 als letzte Vision sozusagen einige Erweiterungen hat. Die Erklärung in Kapitel 8, die Erklärung in Kapitel 9 und noch einmal eine Erklärung in Kapitel 10 bis 12.
Ja. Nur stellt sich dann die Frage mit den 1290 Tagen und den 1355 Tagen, die ja nicht mit den 1062 Tagen übereinstimmen.
Ja, das ist ja ganz normal.
Und das wäre dann praktisch eine Zeit nach den 2300 Abenden morgen. nicht in der Zeit der 1260. Das heißt, es gibt auch prophetische Zeit nach den 1203 Tagen.
Das muss nicht sein, denn man sollte das Buch Daniel nicht so verstehen, dass wenn Daniel 8 fertig ist, dass alle Erklärungen danach nach Daniel 8 chronologisch kommen. Das ist schon in Kapitel 9, da wird über eine Zeit davor geredet, wo der Messias kommt. Das ist noch während Daniel 8. Und so kann auch eine Erklärung, die danach kommt, immer noch etwas beschreiben, was zu der Zeit passiert, die Daniel 8 beschreibt. Also das ist nicht eine Schwierigkeit, glaube ich. Gut, zurück zu unserem Kapitel, Besonderheiten. Und nach den Besonderheiten eine Pause, okay? Ja? Einverstanden. Die Besonderheiten in Daniel sind einige hier hervorgehoben. Es gibt einmal eine Einheit von Kapitel 2 bis 7, die ist sehr schön zu sehen. In Daniel 2 geht es um 4 Reiche und dann kommt eben das Steinreich. In Daniel 7 geht es um 4 Tiere und dann kommt das Reich Gottes. Ne? Kapitel 3 und 6 passt auch zusammen. Wie das? Was passiert in Kapitel 3? Das sind die Freunde des Daniels, da geht es um Anbetung, um falsche Anbetung und sie tun es nicht und sie werden in den Feuerofen geworfen. Ne? Und Gott rettet sie. Worum geht es in Kapitel 6? Da geht es um den, der in Kapitel 3 nicht dabei war, um Daniel. Es geht wieder um Anbetung und um falsche Anbetung, beziehungsweise um Unterlassung der Richtigen. Wieder wird jemand wohin geworfen? Wo er eigentlich sterben sollte, Gott rettet ihn. Also das passt zusammen hier, Daniel 3 und 6. Und Daniel 4 und 5 in der Mitte passt auch zusammen. Zwei Kapitel, in denen es um einen heidnischen König geht. Einmal Nebukadnezar, einmal Belsatzar. Beide erheben sich über alle Maßen. Beide werden gerichtet. Der eine für immer und der andere für 7 Jahre. Und die Verbindung wird direkt hergestellt in Kapitel 5, wo der Daniel zum Belsatzar sagt, also eigentlich hättest du das wissen sollen, was mit Nebukadnezar geschehen ist, oder? Ja. Und so haben wir eine Art, naja, so eine, wie soll man sagen, konzentrische Struktur. Viele nennen das gerne eine chiastische Struktur. So wie ein Berg, den man erklimmt und hinten runter geht. Und vorne ist es dasselbe wie hinten. Na, das war jetzt nicht hilfreich, sehe ich. Ja. Wer kommt von Tirol, Südtirol? Meine Südtiroler Freunde, ihr habt doch Berge, oder? Gut, wenn ihr von Südtirol losgeht, ist unten schön grün, oder? Und dann geht ihr hoch, nehmen wir mal an, ihr macht das im Spätsommer, im Herbst irgendwann, dann ist unten noch grün, vielleicht Sonne, ihr geht hoch, dann kommt Schnee, erst Felsen, karg, dann Schnee. Und dann geht ihr drüben runter mit den Skien. Wenn ihr jetzt drüben runter geht, kommt zuerst wieder grün, oder? Und Schnee. Ja? Und dann kommt es wieder karg. Und dann kommt es erst grün zum Schluss. Und genauso passiert es hier. Ne? Daniel 2 fängt an, dann kommt Kapitel 3, dann 4. Und wenn man jetzt rückwärts geht, dann kommt 4 entsprechend 5. 5 passt zu 4. Und 6 passt zu 3. Und Kapitel 7 passt dann zu 2, eine abgeschlossene Einheit. Ja? Wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich nachher. Daniel 8 bis 12 ist auch eine abgeschlossene Einheit. Da haben wir die Vision und dann kommen die verschiedenen Erklärungen bis zum Schluss. Ja? Wobei natürlich auch in einer Erklärung noch mehr Detail gebracht werden kann, das man in Daniel 8 nicht findet. Dann haben wir eine Verbindung zwischen Kapitel 7 und 8 und das liebe ich. Ich bin der Überzeugung, dass das Buch Daniel 2 Hauptpfeiler hat in der Mitte des Buches. Das ist Daniel 7, das verbindet die ganzen Kapitel 2 bis 7. Und dann gibt es Kapitel 8, das verbindet alles bis 12. Und beide miteinander sind verklammert. Wenn man Daniel 8 liest und man hat vorher Daniel 7 nicht gelesen, dann fehlt einem etwas Wichtiges. Und deshalb an dieser Stelle eine Hausaufgabe für morgen. Bitte lest heute Daniel 7 und Daniel 8. Wie oft? Was schlägst du vor?
Ja, vielleicht dreimal.
Gut, dreimal, danke, angenommen. Dreimal. Er ist schuld. Daniel 7, Daniel 8. Man muss Daniel 7 gelesen haben, um zu Daniel 8 zu kommen. Es gibt viele Ähnlichkeiten, Struktur, die verschiedenen Reiche, man kann die noch vergleichen miteinander, was die da tun. Vielleicht machen wir das später noch. Das kleine Horn. In Daniel 7 gibt es ein kleines Horn, in Daniel 8 ein kleines Horn. Wie könnte irgendjemand auf die Idee kommen, dass diese zwei kleinen Hörner zwei unterschiedliche Dinge sind? Diese Idee gibt es aber. Dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber kleines Horn, kleines Horn. Es liegt fast auf der Hand. Und das, was das kleine Horn tut und Gottes Eingreifen, in Kapitel 7 greift er ein durch das himmlische Gericht, in Kapitel 8 greift er ein durch etwas mit dem Heiligen. Ja, es gibt aber auch Unterschiede in Daniel 7 und 8. Es gibt Hebräisch in Daniel 8, Aramäisch in Daniel 7. Das Buch Daniel besteht aus zwei Sprachen, Hebräisch und Aramäisch. Das Hebräische fängt an, ganz am Anfang, bis Kapitel 2, Vers 4, erster Teil. Und dort steht, glaube ich, und da antworteten sie ihm auf Aramäisch. Die Wahrsager, glaube ich, waren das, ne? Und dann der Daniel, der ja zweisprachig ist, der sowohl Italienisch wie Deutsch kann, der redet einfach weiter auf Aramäisch. Weil sie reden ja auf Aramäisch. Und irgendwann, und das ist die große Frage, die bisher noch nicht jemand wirklich so gut beantwortet hat, irgendwann wechselt er wieder auf Hebräisch. Genau dann in Kapitel 8, Vers 1 tut er das. Und da ist die Frage, warum? Weil 7 ist ja so ähnlich wie Kapitel 8. Und doch wechselt er in Kapitel 8 auf die hebräische Sprache. Weg von der Sprache, die alle Leute gesprochen haben. Auch Nebukadnezar hat die verstanden. Die Wahrsager haben ja mit ihm Aramäisch gesprochen. Alle haben die verstanden. Zurück zu Hebräisch, was Nebukadnezar mit Sicherheit nicht verstanden hat. Was eigentlich zu dieser Zeit nur die Juden im Exil verstehen. Warum der Wechsel von Aramäisch zum Hebräischen?
Die Sprache des Heiligtums.
Ihr wollt Antworten geben. Sprache des Heiligtums. Hier.
Daniel kommt aus dem Volk Gottes. Er ist ein Hebräer. Und wenn Daniel Hebräisch spricht, dann spricht er von Gott her für sein Volk.
Ah, die Vision ist vielleicht speziell für sein Volk, damit sie das verstehen, weil dieses Volk das Heiligtumprinzip kennt. Kennt es Nebukadnezar? Kennt es die anderen? Wahrscheinlich nicht. Ja?
War Hebräisch nicht auch die Lehrsprache für die Lehre Israels?
Ja, später hat sich das so entwickelt. Im Exil ist diese Lehrsprache entstanden. Also zu dieser Zeit haben einfach die Juden Hebräisch gesprochen, egal wo. Im Exil begann auch erst die Synagoge. Und damit auch erst eine Art Lehrsprache. Zur Zeit Jesu war dann Hebräisch die Lehrsprache. Aber zu der Zeit noch, Hebräisch ist die Sprache der Juden. Aramäisch, die Sprache, die alle sprechen. Das ist ähnlich wie Englisch und Schweizerdeutsch für die Schweizer. Ne? Schweizerdeutsch ist dann so das Hebräische. Für manche auch wirklich. Gell? Gut, und der letzte Punkt und dann die versprochene Pause. In Daniel 8 ist noch etwas interessant und besonders, denn da kommen plötzlich als Symbole Tiere, die es wirklich gibt. Ja, die gab es auch in Daniel 7, Tiere, die es wirklich gibt. Ja, auch dort gibt es einen Bären, ne? Und einen Leopard mit 4 Flügel gibt's nicht. Und einen Löwe mit 2 Flügel wahrscheinlich auch nicht. Aber den Bär immerhin, der aufgerichtet auf einer Seite steht. Ja, und hier plötzlich Widder und Ziegenbock. Das ist schon seltsam. Das ist ein bisschen anders. Und auch hier ist die Frage, warum? Und die Antwort auf diese Frage werden wir am Mittwoch geben können. Okay? So, jetzt haben wir genug der Übersicht über diese Dinge. Das nächste ist dann speziell zu Daniel 8. Ich würde sagen, wir machen eine Pause.